Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Castor am Ziel. In Deutschland haben die Behälter mit atomaren Abfällen trotz aller Proteste das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Zusätzliches Geld für die Kantone. Der Bund will über 100 Millionen Franken mehr für den Finanzausgleich ausgeben. Durst nach Öl. Die Nachfrage nach dem klimaschädigenden Brennstoff wächst weltweit ungebremst. Und um eins, die Steuergerechtigkeitsinitiative. Wen betrifft sie? Was bewirkt sie? Das Streitgespräch zur Volksabstimmung. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst der Überblick über die Nachrichten des Vormittags. Christian Lüscher.
Kein Castor-Zug ist jemals so lange aufgehalten worden. Mit mehr als eintägiger Verspätung ist der umstrittene Atomabfalltransport im deutschen Zwischenlager Gorleben eingetroffen. Kurz vor 10 Uhr fuhr der letzte der 11 Tieflader mit den sogenannten Castor-Behältern auf das Gelände des Zwischenlagers. Atomkraftgegner hatten den Transport immer wieder durch Blockaden aufgehalten, die letzten wurden am frühen Morgen von der Strecke getragen. Der Zug mit den 11 Atommüllbehältern aus der französischen Wiederaufbereitungsanlage Laag war am Freitag in Frankreich gestartet. Die Kantone sollen mehr Geld vom Bund erhalten. Der Bundesrat will im Rahmen des Finanzausgleichs pro Jahr 112 Millionen Franken zusätzlich an die Kantone ausschütten. Und der Bundesrat kommt den Kantonen weiter entgegen. So will er im Parlament die Forderung der Kantone unterstützen, auf Sparmaßnahmen beim Regionalverkehr zu verzichten. Im Gegenzug wollen die Kantone den Sparkurs des Bundesrats mittragen, wie das Finanzdepartement und die Konferenz der Kantonsregierungen in einem gemeinsamen Kommuniqué mitteilen. Der Bundesrat möchte mit diversen Maßnahmen 1,6 Milliarden Franken einsparen. In der Schweiz sind die Gesundheitskosten im Jahr 2008 stärker gewachsen als in den Vorjahren, nämlich um 6%. Das ist fast doppelt so viel wie in den Jahren davor. Am stärksten stiegen die Ausgaben bei der ambulanten Behandlung in den Spitälern. 2008 betrugen die gesamten Gesundheitskosten 58,5 Milliarden Franken. Das ist ein Zehntel der jährlichen Wirtschaftsleistung der Schweiz. Nur die USA und Frankreich geben prozentual mehr aus für ihr Gesundheitssystem. Neuere Zahlen als jene von 2008 hat das Bundesamt für Statistik noch nicht veröffentlicht. Er wolle den Grundstein legen für eine effizientere Bekämpfung der Armut. Das sagte Bundesrat Didier Burkhalter in Bern zur Eröffnung der Nationalen Armutskonferenz. Heute soll der erste Schritt in Richtung eines langfristigen Aktionsplans gemacht werden, so Burkhalter weiter. Dabei nannte er zwei Prioritäten: die Bekämpfung der Armut von Familien und verbesserte Eingliederungschancen für arme Personen in den Arbeitsmarkt. In der Schweiz lebt gemäß Schätzungen etwa jede zehnte Person unterhalb der Armutsgrenze. Die Schweiz hat Libyen vor dem Menschenrechtsrat der UNO aufgefordert, die Grundrechte besser zu befolgen. Konkret empfahl die Schweiz der Führung in Tripolis, die Meinungsäußerungsfreiheit zu respektieren, auf willkürliche Festnahmen zu verzichten und Todesstrafen nicht mehr zu vollstrecken. Die Kritik an Libyen wurde laut, weil das Land vor dem Menschenrechtsrat seinen Länderbericht vorstellen musste. Die Nachfrage nach Energie steigt in den kommenden Jahren fast ausschließlich in den Schwellenländern, besonders in China. Das ist das Ergebnis einer Studie der Internationalen Energieagentur. Bis in 25 Jahren werde der weltweite Energiebedarf um mehr als ein Drittel steigen, heißt es in der Studie. Wichtigste Energieträger blieben weiterhin Öl, Kohle und Erdgas. Rund um den Flughafen Zürich sind im letzten Jahr weniger Menschen vom Fluglärm betroffen gewesen. Hauptgrund: 2009 starteten und landeten in Zürich weniger Flugzeuge. Der Wert auf dem sogenannten Zürcher Fluglärmindex ging 2009 gegenüber dem Vorjahr um 5% zurück. Es waren also weniger als 47.000 Menschen im Raum Zürich vom Fluglärm betroffen. Die Zahl liegt damit unter jener Grenze, die die Zürcher Regierung verpflichtet, Maßnahmen gegen den Lärm zu treffen. Das Swisscom-Mobiltelefonnetz ist seit mehreren Stunden gestört. Der Datenverkehr wurde stark verlangsamt, zum Teil sogar unterbrochen. Zur Ursache und voraussichtlichen Dauer der Störung kann Swisscom derzeit keine Angaben machen. An der Behebung der Störung werde gearbeitet. Mobiles Telefonieren sei weiterhin möglich, teilt Swisscom mit. Nicht betroffen sei das Festnetz.
12.35 Uhr im Rendezvous auf Schweizer Radio DRS geht es so weiter. Ende eines Protestrituals. Die Castor-Behälter sind wieder einmal angekommen. Der Kommentar dazu. Dann die Unruhe an der SP-Basis.
Christian, ich muss dir einfach sagen, das, was du erzählst, in dieser Teufel kann ich es den Leuten nicht vermitteln. Sie wollen das auch nicht so hören.
Was Parteipräsident Löwra bei der Sektion Thun zu hören bekam. Kompromiss in Sicht. Der Bund mag jetzt unrentable Postautos doch nicht stoppen. Neuer Anlauf im Osten. Die Stadt St. Gallen will es jetzt auch mit Erdwärme versuchen. Und in unserer Serie über Verlierer der Krise der Besuch in Alt-Lengbach, Niederösterreich, wo sie im Kindergarten nicht mehr richtig warm wird.
Die Fenster sind alt und sanierungsbedürftig und diese Investitionen mussten wir aufgrund der Krise verschieben, obwohl es vernünftig gewesen wäre, die Fassade und die Fenster zu sanieren.
Um eins dann das Streitgespräch zur SP-Steuergerechtigkeitsinitiative. Die Pro-Argumente von SP-Nationalrätin Leutenecker-Oberholzer prallen auf die Gegenargumente von SVP-Nationalrat Zubiger. Zuerst aber Verkehr, Wetter, Börse.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.605 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 33,62 gehandelt und der Dollar zu 96,12 Rappen. Das Wetter. In der Deutschschweiz fällt heute Nachmittag nur vereinzelt Regen und es gibt teils längere sonnige Abschnitte. In den Alpen ist es föhnig. Im Jura und im Süden ist es wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise fällt Regen. Die Höchsttemperaturen liegen beidseits der Alpen zwischen 8 und 12 Grad. Am Mittwoch ist es in den Alpen und im Osten weiterhin föhnig und freundlich, sonst gibt es mehr Wolken und ab und zu fällt Regen. Am späteren Nachmittag und Abend kommt im Norden verbreitet Regen auf. Am Donnerstag wird es im Norden zeitweise sonnig bei 9 und im Süden ziemlich sonnig bei 12 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr, stockender Verkehr in der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne zwischen dem Belmont-Tunnel und Venn. Die Verkehrsbehinderung dauert noch bis 16 Uhr an. Aber Entwarnung, die A9 Richtung Martigny ist zwischen Saint-Trifon und B-Nord wieder normal befahrbar.
In Deutschland ist der Castor-Transport am Morgen im Zwischenlager für radioaktive Materialien in Gorleben also angekommen mit 90 Stunden Verspätung. Zehntausende von Demonstranten, Zehntausende von Polizisten haben zum x-ten Mal ein Ritual beendet, von dem eigentlich alle von Anfang an wussten, wie es endet. Dennoch findet es immer wieder statt und es kostet Geld, es gibt Verletzte und viel Aufregung. Unsinn oder nicht? Der Kommentar von unserem Deutschland-Korrespondenten Kaspar Selk.
Es ist schon so, wie viele das sehen hier, das ist ein gewaltiges Theater und es ist irgendwie absurd. Ich war am Donnerstag in Gorleben, noch bevor der Transport dort eintraf. Die Demonstranten waren schon in großer Zahl da und übten, wie sie die Strecke blockieren könnten, bauten eine Infrastruktur auf mit Küchen und Toiletten und Zelten und allerlei trickreichen Barrikaden. Die Medien waren schon vorher da und bauten ein Medienzentrum auf vom Feinsten mit Übertragungswagen und Kantinen und erlesener technischer Infrastruktur. Die Polizei war schon seit Tagen in der Gegend mit Hunderten von Fahrzeugen, Helikoptern, mit einer ganzen Stadt von Containerunterkünften, mit einer Armada von Spezialfahrzeugen und Werkzeugen, mit denen man dicke Ketten und Betonblöcke durchsägen kann. Die Polizei hatte schließlich 20.000 Mann im Einsatz für geschätzte 25 Millionen Euro und all das für ein Resultat, das jeder im Voraus kannte. Der Transport kam an, einfach etwas verspätet, das übliche Ritual eben. Es ist schon so, dass man sich da fragen muss, ob so etwas Sinn macht. Es ist aber auch so, dass hier wesentlich mehr auf dem Spiel steht als nur ein teurer Polizeieinsatz und eine Verspätung bei einem Transport. Es ist eben auch so, dass der Betrieb von Atomkraftwerken heute völlig selbstverständlich geworden ist, ohne dass irgendwer eine Ahnung hat, wie man mit den gefährlichen Abfällen aus dieser Stromproduktion umgehen soll. Wohin damit? Diese Kernfrage im doppelten Sinn ist nach wie vor ungelöst. Ihre Antwort kann aber noch zehntausende Jahre relevant bleiben, solange das Material strahlt. Die moderne Industriegesellschaft braucht diesen Strom. Und weil Atomstrom vergleichsweise CO2-neutral ist, braucht man ihn heute nach Ansicht vieler mehr denn je. Dass da die zentrale Frage der Endlagerung noch ungelöst ist, verdrängen alle, die irgendwo einen Stecker einstecken. Dieses kollektive Verdrängen zu durchbrechen braucht viel. Vielleicht eine derart spektakuläre, aufwendige Aktion, welche ja nicht darauf angelegt ist, den Zug zu verspäten, sondern darauf hinzuweisen, was in diesen Behältern drin ist und wo sie am Schluss herumstehen werden, nämlich in einem Provisorium. Kurz, es ist halt auch so, dass wir lieber wegschauen. Deswegen wird die Diskussion ab heute Nachmittag primär der Frage gelten, wie unsinnig dieses Ritual sei, wie man es in Zukunft verhindern könne, und weniger der Frage, wie lösen wir das Problem.
Kaspar Selk in Berlin kommentierte. Die Armee abschaffen, der EU beitreten, den Gegenvorschlag zur SVP-Ausschaffungsinitiative ablehnen. Diese Entscheide des SP-Parteitages sorgen in Teilen der SP-Basis immer noch für Unmut, für Unverständnis und Unruhe, besonders bei der SP-Thun. Sie distanzierte sich in aller Form von diesen, wie die SP-Thun schrieb, weltfremden Parteitagsbeschlüssen der SP-Schweiz. Gestern Abend reiste deshalb SP-Parteipräsident Christian Löwra persönlich nach Thun, um dort die Wogen zu glätten. Inlandredaktor Peter Maurer war dabei.
Ironie des Zufalls. Während drinnen bei den versammelten Thuner Genossen Feuer im Dach ist, pfeift plötzlich draußen irgendwo in diesem weitläufigen Gebäude ein automatischer Brandmelder penetrant los. Und Löwra, der Präsident, der gekommen ist, um hier die roten Köpfe abzukühlen, um gleichsam löschen zu wirken, stellt etwas irritiert fest.
Ah, das ist die Feueralarm. Ah, voilà.
Voilà, Feueralarm. Schon wieder vorbei, zum Glück. Nichts Ernstes. Die Partei in der Krise? Gespalten? Nicht doch. Aber da gibt es trotzdem noch Fragen.
Ja, was ist ein richtiger Sozi?
Und weiter.
Wir müssen fragen, was das bedeutet, links.
Links sind Leute, die miteinander etwas erreichen wollen. Rechts propagiert man die Gesellschaft des Alle gegen Alle. Wenn wir uns nicht mehr als links definieren, dann haben wir ein Problem.
Tönt zwar gut, aber wie in aller Welt erklärt man dieses Linkssein den Leuten auf der Straße?
Christian, ich muss dir einfach sagen, das, was du erzählst, in dieser Teufel kann ich es den Leuten nicht vermitteln. Sie wollen das auch nicht so hören. Ihr Bild ist zementiert von einer Partei, die die Armeeabschaffung will, die der sofortige EU-Beitritt will und die die kriminellen Ausländer in diesem Land behalten will.
Während der SP-Parteitag in Lausanne die Armee kurzerhand abschießt, stecken die Genossen in der Militärstadt Thun derzeit mitten im Wahlkampf und weibeln um jede Stimme.
Das Thun ist natürlich ein bisschen ein Pulverfass. Oder wenn man über die Armee redet, sind viele Leute, die abhängig sind von der Armee auch leben. Und da haben viele Leute einfach Schiss. Oder?
Und da muss man sehr diplomatisch umgehen, was man für Forderungen stellt. Und einfach nicht nur in der Utopie und in der Vision leben.
Armee abschaffen, versucht Löwra subito zu beschwichtigen, heisse doch nicht.
Dass wir morgen einen Vorstoß im Parlament machen, um die Armee abzuschaffen. Das heißt für uns, dass wir an einer Reform der Armee arbeiten müssen.
Und im Übrigen?
Der schlimmste Gefahr für die Angestellten der Armee ist zurzeit Uli Maurer.
Angriff ist immer noch die beste Verteidigung. Und die SVP samt ihrem Bundesrat immer noch das liebste Feindbild der pazifistischen Linken. Ein alter Genosse winkt freilich ab.
Die SVP, die tut viel verständlicher reden für den Bürger. Darum tut ein bisschen Arbeiter, geht nachher nicht der SP stimmen, sondern geht der SVP stimmen.
Moment mal, kommt da der Parteichef.
Versuch mal am Stammtisch über die UBS zu sprechen. Und versuch mal die Position der SVP zur UBS dort zu Gespräch zu bringen. Versucht über die Renten zu sprechen. Die Leute sind dort mit uns einverstanden.
In die Hände klatschen tut gut und hebt die Stimmung. Doch damit gewinnt man noch keine Wahlen. Also weiter gefragt, wie überzeugt man eben diese Stammtischrunde, die Bürzer, die bei den Renten und beim UBS-Debakel mit der SP einverstanden sind, von einem EU-Beitritt, wenn man heute als Genosse insgeheim selber daran zweifelt?
Früher bin ich auch noch für einen EU-Beitritt gewesen, aber was die EU macht, das kapitalistische Gebilde, wenn man sieht, wie sie mit Griechenland, was dort umgesprungen ist, dann muss ich sagen, in heutigen Zeitpunkt, EU-Beitritt, das ist ein Furz.
Ein Furz seiner eigenen Partei und der stinkt diesem Thunergenossen gewaltig. Auch wenn dieser Schweizer EU-Beitritt bislang nur auf geduldigem SP-Parteiprogrammpapier niedergeschrieben ist.
Wenn ihr euch vorstellt, dass wir dieses Programm für die nächsten 25 Jahre geschrieben haben, kann niemand sagen, dass es eine gewagte EU-Politik ist.
Zwei sagen und wagen es trotzdem. Zwei weißhaarige Rote, die der Partei seit Jahrzehnten die Treue halten.
Als ich das gelesen habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt sind sie von allen guten Geistern verlassen mit diesem Beschluss.
Wir tun zu hoch politisieren statt beim Menschenhunger.
Der Bund krebst bei seinem Sparprogramm zurück und gibt dem Druck der Kantone nach. Der Bundesrat ist bereit, verschiedene Abstriche zugunsten der Kantone in Kauf zu nehmen, um mit dem Sparprogramm überhaupt durchs Parlament zu kommen. Ein überraschender Deal, Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi berichtet.
Bund und Kantone waren sich nicht gerade eben grün in letzter Zeit. Harsch fiel die Reaktion der Kantone auf das sogenannte Konsolidierungsprogramm des Bundes aus, das in den Jahren 2012 und 2013 rund 1,8 Milliarden Franken weniger ausgeben will. Harsch war die Reaktion der Kantone auch auf die zögerliche Haltung des Bundes, etwas mehr an den Finanzausgleich zu zahlen. Fritz Zurbrück, Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung.
Es gab tatsächlich Spannungen und die bezogen sich vor allem auf Vorlagen, wo Kantone das Gefühl hatten, es gäbe eine Lastenabwälzung seitens des Bundes. Und diese Kumulierung von verschiedenen Projekten hat zu dieser Spannung geführt.
Das Verhältnis war derart angespannt, dass der Bund befürchten musste, der Druck der Kantone könnte sein Sparprogramm ernsthaft gefährden.
Der Bund hat Interesse, dass die Kantone dieses Konsolidierungsprogramm 12-13 unterstützen. Und wir haben eingesehen, dass gewisse Punkte eine Einigung nötig ist.
Eine Einigung, sprich ein Entgegenkommen des Bundes an die Kantone. Und dies, obwohl das Finanzdepartement noch letzte Woche festhielt, trotz des Milliardenüberschusses, der sich für dieses Jahr in der Bundeskasse abzeichnet, müsse am Konsolidierungsprogramm integral festgehalten werden. Diese starre Haltung gilt nun nicht mehr. Konkret kommt der Bund den Kantonen in 5 Punkten entgegen. Zum Beispiel im regionalen Personenverkehr. Öffentliche Transportmittel wie Postautos müssen nicht mehr mindestens 100 Personen pro Tag transportieren, um Unterstützung des Bundes zu bekommen. Eine Idee, die die Kantone aufschreien ließ. Entsprechend triumphiert der Präsident der kantonalen Finanzdirektoren Christian Wanner.
Damit erhält auch der öffentliche Verkehr, vorab der Regionalverkehr, seinen bisherigen Stellenwert, weil ich bin mir nicht sicher, ob die Kantone die fehlenden Bundesleistungen einfach so ersetzen könnten.
Wanner sagt aber auch, der Weg dazu sei hart gewesen.
Das war ein hartes Ringen, aber es war eine faire Situation von Anfang an. Wir konnten uns auf Augenhöhe treffen und Lösungen finden.
Nun kann der Bund auf die Unterstützung der Kantone und seiner Vertreter zählen, wenn das Konsolidierungsprogramm ins Parlament kommt. Allerdings, die Vorlage in diesem Sinn abändern, das kann der Bund nicht mehr. Sie ist fertig und liegt derzeit bei den Kommissionen des Parlaments. Aber, verspricht Fritz Zurbrück von der Steuerverwaltung, die neue Finanzministerin werde sich für die Kantone einsetzen.
Wir sind mit den Kantonen übereingekommen, dass Bundesrätin Wittmer-Schlumpf in den Kommissionen, in der Behandlung der Kommissionen, wird sie auf diese 5 Maßnahmen verzichten. Das heißt, sie wird den Antrag stellen, auf diese 5 Maßnahmen zu verzichten.
Finanziell allerdings fallen diese Punkte nicht groß ins Gewicht. Mit einem Wert von gut 50 Millionen Franken machen sie gerade mal 3% des Konsolidierungsprogramms aus. Gewichtiger sind da die 100 Millionen, die der Bund zudem an den Finanzausgleich der Kantone zahlt. Symbolisch aber ist beides wichtig. Es zeigt, ohne die Kantone geht hierzulande kaum etwas.
Sie hören Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Es ist 11:45. Der weltweite Energieverbrauch nimmt weiter stark zu und die bisher geplanten Maßnahmen, um den Ausstoß von klimaschädigenden Treibhausgasen zu beschränken, reichen nicht. Zu diesem Schluss kommt die Internationale Energieagentur in ihrem neuesten Bericht. Als wirksamste Maßnahme schlägt sie deshalb vor, die Erdölwirtschaft in Zukunft nicht mehr zu subventionieren.
Erdöl ist nach wie vor die wichtigste Energiequelle und das wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so bleiben. Zwar holen andere Energieträger wie Atomenergie, aber auch erneuerbare Energien auf, aber Erdöl hält sich an der Spitze der Rangliste, gefolgt von Kohle. Für das Klima verheißt das nichts Gutes, denn die Nachfrage nach Energie wird allen Sparbemühungen zum Trotz bis 2035 um ein Drittel zunehmen. Dies vor allem wegen des großen Energiehungers in Schwellen- und Entwicklungsländern, allen voran in China. Entsprechend stark wird auch der Ausstoß von klimaschädigendem CO2 zunehmen. Die Internationale Energieagentur IEA rechnet im neuen World Economic Outlook vor, dass unter den heutigen Bedingungen die vereinbarten Klimaziele deshalb bei weitem nicht erreicht würden. Statt um die vereinbarten maximal 2 Grad wird die globale Erwärmung voraussichtlich um 3,5 Grad ansteigen, mit verheerenden Folgen für das Weltklima. In ihrem Prognosebericht fordert die Energieagentur die Länder rund um den Globus deshalb zu raschem Handeln auf. Als wirksamste Gegenmaßnahme empfiehlt sie dabei, nicht mehr länger die Erdölwirtschaft zu subventionieren. Denn letztes Jahr flossen der Erdölindustrie 312 Milliarden Dollar an Subventionen zu. Dabei profitierte sie unter anderem von direkten oder indirekten Steuererleichterungen. Zudem verbilligen viele Schwellen- und Entwicklungsländer Heiz- und Brennstoffe, um so ihrer armen Bevölkerung den Zugang zu Energie zu ermöglichen. Auch diese Hilfsmaßnahme wirkt aber indirekt als Subvention zugunsten der Erdölindustrie, denn sie verhindert, dass innerhalb nützlicher Frist auf klimafreundlichere Energiequellen umgestellt wird.
Barbara Wittmart berichtet, die Welt bleibt also süchtig nach Öl. Diese Abhängigkeit etwas reduzieren will die Stadt St. Gallen. Ende November stimmt die Bevölkerung über ein 160 Millionen Franken teures Erdwärmeprojekt ab. Trotz des Rückschlags beim Geothermieprojekt in Basel glaubt man in St. Gallen an diese Technik. Aus St. Gallen berichtet Silvio Lierti.
Was St. Gallen vorhat, ist in dieser Größenordnung in der Schweiz einzigartig. Etwas außerhalb der Stadt, direkt neben dem Gelände des Open Air St. Gallen, soll nach heißem Wasser gebohrt werden. Die Wärme würde man zur Stromgewinnung, vor allem aber auch zum Heizen nutzen. Aufwendige Messungen und Analysen haben ergeben, dass das Gebiet besonders geeignet wäre. St. Gallen möchte mit diesem Erdwärmeprojekt neue Wege gehen, sagt der zuständige Stadtrat Freddy Brunner.
Es ist eines der Projekte, die die Chance geben, die Energieversorgung bezüglich Wärme und damit auch bezüglich CO2 ganz maßgebend in der Stadt zu verändern.
Ein Schritt also weg von Kohle und Erdöl hin zu einer sauberen erneuerbaren Energie, mit der künftig die Hälfte aller St. Galler Haushalte versorgt werden soll. Das 160 Millionen Franken Projekt wurde im Parlament einstimmig angenommen und dies, obwohl bei einem ähnlichen Projekt in Basel die Erde gebebt hat. In St. Gallen sei das Risiko für solch ein Ereignis aber sehr gering, versichert die Stadt. Ähnlich sieht man das beim Schweizerischen Erdbebendienst. Stefan Husen ist Seismologe dort.
Prinzipiell gehen wir auch davon aus, dass die Gefährdung, die von diesem Projekt ausgeht, in Sachen Erdbeben als eher gering einzustufen ist. Aber wir können nicht ausschließen, dass es doch zu Beben kommt, die an der Oberfläche verspürt werden. Aber wie gesagt, wir denken, es ist sehr gering.
Das vor allem, weil sich die beiden Projekte deutlich voneinander unterscheiden. In Basel wurde mit hohem Druck Wasser in die Erde gepresst. In St. Gallen soll nach schon vorhandenem Wasser gebohrt werden, das man in der Tiefe vermutet. Die Bevölkerung gibt sich dann auch gelassen. Auf das Geothermieprojekt angesprochen, machen sich die wenigsten Sorgen wegen Erdbeben.
Es sind nicht die gleichen Verhältnisse wie in Barcelona. Das ist ein Unterschied, aber man schon einen Geologen fragen, um das zu sondieren vorher. Ein bisschen Vertrauen in die Wissenschaft haben.
Also das mit dem Erdbeben, das hat mich schon auch beschäftigt. Und vor allen Dingen die enormen Kosten, die da anfallen. Also ich bin ein bisschen skeptisch noch.
Für mich ist noch nicht ganz klar, wie es mit der erneuerbaren Energie weitergeht.
Also da hätte ich nicht die geringste Angst. Ich hätte nur gewisse Bedenken wegen der Wirtschaftlichkeit von solchen Projekten.
Das größte Risiko beim St. Galler Erdwärmeprojekt ist, ob man überhaupt Wasser findet. Eine Garantie dafür gibt es trotz Studien und Messungen keine. Die Frage nach dem Wasser beschäftigt den Stadtgeologen Thomas Bloch deshalb mehr als das Erdbebenrisiko.
Das ist das eigentlich größere Risiko, dass wir kein Thermalwasser finden oder nicht in genügender Menge oder nicht in genügend hoher Temperatur, mit genügend hoher Temperatur. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir im Vorhinein zum eigentlichen Bohrprojekt den Untergrund ausführlichst erkunden.
Dies hat man mit modernsten Mitteln getan. Das geplante Großprojekt sorgt nicht nur in der Stadt für Aufsehen, auch beim Bundesamt für Energie schaut man gespannt nach St. Gallen, sagt Gunter Siedicki, zuständig für den Bereich Geothermie.
Wenn es zu der Bohrung kommt und wenn die Fündigkeit eben positiv ist, dann erwarten wir natürlich, dass dieses Projekt fast schon einen Leuchtturmcharakter hat für ähnliche geologische Strukturen in der Schweiz.
Das 160-Millionen-Projekt könnte also wegweisend sein. Sollte man aber kein Wasser in der Tiefe finden, würde das Projekt abgebrochen. Die 45 Millionen Franken, die man bis dann ausgegeben hätte, wären dann im wahrsten Sinne des Wortes verlocht. Ob die St. Gallerinnen und St. Galler bereit sind, dieses Risiko einzugehen, entscheiden sie Ende November an der Urne.
Gewinner und Verlierer der Finanzkrise. Über solche berichten wir hier im Rendezvous seit letzter Woche in unserer Serie. Und heute gehen wir ganz nach unten von der politischen Ebene her gesehen in eine Gemeinde. Wie in vielen anderen europäischen Ländern merken auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Alt-Lengbach im Osten von Österreich ganz konkret den immensen Spardruck in ihrer Gemeinde. Das Gemeindebudget wird immer knapper, darunter leiden die Grundbedürfnisse, die eine Gemeinde eigentlich befriedigen sollte. Auslandredaktor Josh Helbert ist nach Alt-Lengbach gereist.
Der Kindergarten von Alt-Lengbach an der Hauptstraße mitten im Dorf. Drei Kindergruppen in drei Räumen. Die einen spielen, die anderen singen, die dritten nehmen ihr Znüni ein. Es ist nicht kalt, aber so richtig warm ist es auch nicht. Bürgermeister Wolfgang Luftensteiner weiß warum.
Wir heizen hier einen hohen Prozentsatz unserer Energie bei den Fenstern hinaus. Die Fenster sind alt und sanierungsbedürftig. Und diese Investitionen mussten wir aufgrund der Krise verschieben, obwohl es vernünftig gewesen wäre, die Fassade und die Fenster zu sanieren.
Zudem musste die Gemeinde die Anbindung des Amtshauses an die Holzschnitzelfernheizung aus dem Budget kippen und der Radweg durchs Dorf bleibt vorläufig unfertig. Alt-Lengbach fehlt das Geld, das Steuergeld.
Haben gerade gestern so einen Brief bekommen von einer erbosten Bürgerin, dass der Friedhof in einem schrecklichen Zustand wäre. Das stimmt, also die Friedhofswege sind ausgeschwemmt, das Laub liegt rum, die Bäume sind nicht geschnitten. Also das ist zum Beispiel ein Faktor. Ich habe einen Mann, der mit einem schweren Bandscheibenvorfall ausgefallen ist, den kann ich momentan auch nicht durch eine Ersatzkraft ersetzen, weil mir das Geld fehlt.
Österreichs Gemeinden haben nur wenig eigene Einnahmen, Gebühren für Wasser etwa und eine kleine Kommunalsteuer, die Betriebe zahlen müssen. Der Rest sind Zuteilungen vom Bund. Doch dessen Steuereinnahmen sind in der Krise massiv gesunken und damit auch der Anteil für die Gemeinden. Allein im letzten Jahr ging dieser in Alt-Lengbach um 13% zurück und im ersten Halbjahr 2010 österreichweit im Durchschnitt nochmals um 8,5%.
Wir sind zu 60% von diesen Bundesertragsanteilen abhängig und das hat zur Folge gehabt, dass wir unsere Investitionen dramatisch zurücknehmen mussten. Wir haben in den vergangenen Jahren ein Investitionsbudget gehabt, so in der Größenordnung von 3-4 Millionen Euro. Wir konnten in diesem Jahr lediglich etwa 40-50.000 Euro ins Budget nehmen.
Die Hälfte der österreichischen Gemeinden wird heuer Defizite schreiben, was automatisch zu Gebührenanhebungen und Leistungskürzungen führen wird. Helmut Mödelhammer, der Präsident des österreichischen Gemeindebunds, sieht keine rosa Zukunft.
Die Dramatik ist noch nicht zu Ende, sondern wir sind alle gefordert, alle Einsparungspotenziale zu heben. Und wir müssen in den Gemeinden wegkommen, dass alles und jedes möglich ist, sondern dass wir uns auf das Wesentliche beschränken.
So werden in Österreich bald die Öffnungszeiten von Bibliotheken oder Schwimmbädern kürzer und Infrastrukturinvestitionen auf die lange Bank geschoben werden. In Wien ist man sich dessen bewusst, aber Hilfe kann Finanzstaatssekretär Andreas Schieder keine anbieten. Der Druck komme nicht vom Bund, meint er, sondern vor allem aus den Bundesländern.
Das ist anzuerkennen, dass Gemeinden viele Aufgaben haben, die nicht leicht auch in der Krise durch andere Sachen zu substituieren sind, sondern das sind permanente Aufgaben. Aber ein Teil der Finanzprobleme der Gemeinden entstehen durch die stärkere Finanzierungsdruck, der ihnen von ihren Ländern auferlegt wird, wo der Bund nichts dafür kann.
Tatsächlich geben die einzelnen Bundesländer, deren Anteil am Steuerkuchen auch sinkt, den Druck nach unten weiter. Und die Gemeinden ächzen immer mehr unter den aufgebürdeten Aufgaben wie Alterspflege, Kindergärten und Beteiligung an den Spitalkosten. Für eigentliche Gemeindeaufgaben, so der Altlengbacher Bürgermeister Wolfgang Luftensteiner, bleibt immer weniger.
Die Gemeinden sind ja der wichtigste Investor im kleingewerblichen Bereich. Also wenn wir keine Aufträge mehr vergeben an Tischlermaler und Elektriker hier, dann hat das Kleingewerbe hier ein echtes Problem. Und wir dann wieder über die Kommunalsteuer weniger Einnahmen haben, weil die Personal abbauen und die Schraube dreht sich nach unten.
Sagt der Bürgermeister von Altlengbach in Niederösterreich. Der Gemeinde fehlt, wie vielen anderen, das Geld als Folge der Krise.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.